Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Johannesevangelium. In diesem Quartal werden wir uns mit einem anderen, fein gearbeiteten Meisterwerk befassen. Dieses Werk ist weder das Ergebnis eines Pinsels auf einer Leinwand, noch ein präzise gerahmtes Foto oder ein gekonnt gewebter Teppich. Vielmehr ist es das Wort Gottes, wie es im Johannesevangelium kunstvoll zum Ausdruck kommt. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch zum Johannesevangelium. Es ist das 10. das wir haben in diesem Viertel und ich freue mich, in dieser Runde zusammen zu sein mit Christian, mit Martin, mit Luise. Und ich lade euch ein, dass wir mit einem Gebet anfangen. Unser teurer Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass dein Wort auch heute zu uns spricht. Sei du mit uns, mit allen, die uns zuhören und die auch mitdenken. Und lass uns, Herr, eine Begegnung haben mit dir in diesem deinem Wort. Amen.
Amen. Amen.
Warum viermal im Jahr? Ist meine erste Frage an euch. Warum viermal im Jahr? Das ist so gute Sitte bei uns in der Gemeinde. Ja. Und so immer schön am Ende des Viertels. Was denkt ihr über diese Tradition im Zusammenhang mit dem biblischen Bericht, der uns vom ersten Abendmahl schildert, das wir ja im Grunde genommen jedes Mal wiederum im Gedenken mitfeiern?
Man sieht ja bei anderen Christen, dass sie das anders handhaben, dass es sogar Kirchen gibt, die jeden Gottesdienst feiern.
Zum Beispiel jeden Sonntag.
Mhm. Oder nur einmal im Jahr.
Mhm. Am 14. Nisan, ja.
Mhm. Ich finde das eigentlich ganz gut. Wenn es zu oft ist, dann wird das abgedroschen, kommt mir vor, weil es ja ein Symbol ist. Ja. Mhm. Passiert so ja nichts aus einem Gedanken, was wichtig ist. Und wenn es zu wenig ist, dann denkt man zu wenig daran. Also ich finde das ganz okay, viermal im Jahr.
Aber man muss sich klar sein, dass es keine biblische Begründung hat, dass es genau viermal sind oder in irgendeiner Weise.
Sagen wir, es ist eine brauchbare, sinnvolle Tradition, die auch jetzt nicht, wenn es nur dreimal gemacht wird oder vielleicht fünfmal, wenn man in einer anderen Gemeinde zu Gast ist, wo auch gerade Abendmahl ist, dann ist auch nichts passiert.
Oder zu einem besonderen Anlass, wo eine besondere Gruppe zusammen ist, da geht mir auch das Herz auf, wenn man es mit einem Abendmahl oder einer Fußwaschung
erhält. Zum Beispiel. Das heißt also, wir behandeln das sehr lose, eben im Gedenken an das Ereignis, von dem das ausgegangen ist. Die Sache jetzt, wenn wir das Abendmahl so erklären, was kommt euch da in den Sinn, wenn wir so in den Gemeinden fragen, was ist denn der Sinn der Fußwaschung? Was sind so die häufigsten Antworten, die kommen? Jetzt meine ich nicht eure persönliche Überzeugung, sondern was ihr so wahrnehmt. Was sind die häufigsten Antworten in Bezug auf den Sinn der Fußwaschung beim Abendmahl?
Ja, es soll eine Vorbereitung auf das Abendmahl sein, dass man sich nochmal diesen Akt der Demut vor Augen hält, dass man auch sich vorbereitet, dass man, dass nichts zwischen mir und Gott steht oder auch nicht zwischen mir und meinem Bruder steht, indem ich einfach mich in Demut übe und dadurch mich vorbereite auf das Abendmahl.
Ja. Das gegenseitige Dienen. Manche haben auch das Verständnis, dass man vorher noch zwischenmenschliche Schwierigkeiten begräbt, damit man dann wirklich auch diese Fußwaschung miteinander machen kann. Manche sprechen sich schon vorher vielleicht ab darüber.
Und laden zur Fußwaschung ein, sodass man schon von vornherein weiß, mit wem man dann geht.
Ja, das ist es eins, was man so landläufig hört.
Das hört man durch. Ja, genau. Gut. Gehen wir in den Text und schauen wir, woher das denn kommt. Und was wirklich im Text steht. Martin, beginnst du und liest mir bis zum Simon Petrus.
Also von Vers 1 weg.
Von Vers 1 bis Vers 7, würde ich mal sagen. Gut.
Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: »Herr, solltest du mir die Füße waschen?« Jesus antwortete und sprach zu ihm: »Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren.«
Ist da nicht so der Hauch des Mysteriösen von Anfang an über diese Handlung? Oder wie empfindet ihr, wenn ihr jetzt jünger seid? Wir haben das mal gemacht in einer Situation, haben wir gesagt, okay, wir machen das Abendmahl jetzt so, wie es in der Bibel beschrieben wird, und haben tatsächlich 12 Leute in einen Kreis gesetzt. Und einer hatte den Auftrag, allen die Füße zu waschen. Das ist ja jetzt nicht die Situation, wie wir es heute machen, nicht? Wir machen das eben im Zweier-Team oder Dreier, wenn einer ungerade ist und niemanden hat oder so. Das kommt schon vor. Aber diese Szene, dass er, Jesus, kommt und den Jüngern einen nach den anderen die Füße wäscht. Denkt euch mal, wie lange das dauert, was da den Leuten wohl durch den Kopf gegangen sein mag. Und bei Petrus endlich knallt.
Also vorher ist offenbar Stille, denn sonst würde man auch nicht so hervorheben, was Petrus gesagt hat, wenn da jeder munter irgendwas gesagt hätte. Ist also irgendwie eine Stimmung, wo alle erstmal sich sammeln müssen, was passiert hier gerade, wo alle überlegen und das auf sich wirken lassen oder vielleicht auch ungläubig zuschauen, was da gerade passiert.
Ja.
Keiner wagt, den Meister, den Lehrer zu unterbrechen. Ich meine, wer ist der Jünger, der sagt, stopp, mach das nicht? Und da muss man schon sagen, Petrus wagt da schon einiges, dass er sagt, also du mir nicht. Als Schüler, dem Lehrer.
Genau, keiner wagt ihn zu unterbrechen, aber jeder fragt sich, was passiert hier gerade? Das ist etwas, was völlig ungewöhnlich ist. Es gibt eine klare Hierarchie. Und der da oben ist, also sprich Jesus, der da Meister ist, der von dem würde man nicht erwarten, dass er so eine Aufgabe übernimmt, weil das eben andere tun. Und von daher ist es eine außergewöhnliche und überraschende Situation für alle, was Jesus dann da tut.
Ja, und in der Kultur, Christian, ist es ja so, dass das eigentlich der Sklave auch tut, genau, oder der Hausdiener. Und sie müssen sich beschämt gefühlt haben. Das war ja nicht nur, was macht er da, sondern das hat auch eine gewisse, in dieser Ehre- und Schamkultur hat das Scham auf sie geladen, feurige Kohlen auf ihr Haupt gesammelt.
Christian, kannst du weiterlesen bis Vers 11?
Ja. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Werde ich dich nicht waschen, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf nichts, als noch die Füße waschen, denn er ist ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste seinen Verräter wohl, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein.
Die Reaktion des Petrus ist sehr emotional, finde ich. Und sehr deutlich. Könnt ihr das nachempfinden und wie müssen wir das erklären, was Petrus hier empfindet?
Ja, ich denke, er ist der die Gefühle aller irgendwo in Worte fasst. Also ich würde denken, dass die anderen auch so empfunden haben, aber keiner hat vielleicht den Mut gehabt, das auszusprechen. Aber er, weil ihn das vielleicht innerlich so bewegt, vielleicht, weil er sich auch so ein bisschen als Leiter der Jünger fühlt oder weiß ich nicht. Er drückt das aus, was er und die Gruppe fühlt.
Es geht auch gegen sein Ehrgefühl. Und ich erinnere mich jetzt gerade an diese Stelle, wo auch Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe, seine Sandalen zu lösen. Das tut man ja vielleicht, um jemandem die Füße zu waschen. Johannes hat schon so empfunden als der große Prophet. Und jetzt hier die Jünger als die Schüler, das passt einfach nicht für ihn.
Da kommt so ein Satz von Jesus, bei dem ich glaube, dass Petrus seine Meinung ändert.
Aha.
Zuerst sagte er: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.
Ja. Kommt nicht in Frage.
Und vorher hat ja Jesus gesagt, ihr versteht das noch nicht. Dann sagt Jesus so eine, vielleicht eine Zwischenauflösung für den Petrus und die Jünger: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Jetzt stelle ich mir vor, da machen die Räder sehr schnell Klick. Also dann möchte ich doch, dass er mich völlig wäscht. Ich will nämlich voll Teil sein von Jesus Christus. Also wenn das die Bedeutung ist, so kommt mir vor, sagt Petrus, dann wasche mich ganz.
Das wäre dann eigentlich
immer noch
eine
nicht
Taufe.
Begriffen, um was es dann geht. Ne? aber mir gefällt das eigentlich. Das sollte doch unsere Reaktion sein.
Das ist eine folgerichtige Reaktion.
Würdest du das nicht auch wollen, dass du voll Anteil an Jesus hast? Jesus macht dir ein Symbol und sagst, okay, dann aber ganz, mit Haut und Haar.
Jetzt ist es nun so, dass wir diese Reaktion, so muss ich sagen, Reaktion des Petrus, ja, so wage ich zu behaupten, deshalb gut verstehen, weil sie auch unsere eigene wäre. Mhm. Nicht? Also würde da jetzt Jesus kommen und mir die Füße waschen, hätte ich auch das Gefühl, eigentlich sollte ich ja seine Füße waschen, nicht er meine. Eigentlich sollte ich ihm dienen, nicht er mir.
Das kennt ihr nicht auch dieses Gefühl, dass irgendjemand in einer Gruppe etwas macht, wo man sich denkt, das hätte ich eigentlich tun sollen.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich das Richtige gewesen. Und wo man dann so ein bisschen beschämt ist, dass man selber nicht auch so einen Vorstoß vielleicht gemacht hat.
Und bei Jesus ist es noch viel krasser.
Petrus hat vielleicht gedacht, ich hätte doch jetzt eigentlich Jesus dienen sollen. Und keiner von uns wollte. Wir haben uns vielleicht, waren vielleicht alle zu stolz dafür.
Ja.
Wie auch immer.
Ja. Also ist das nun das Erlernen von Demut? Wenn ja, in welchem Sinn? Ich meine, das Wort, das er sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir, zeigt ja, dass die Fußwaschung dort am schwierigsten ist. Ich wage mich mal so weit hinaus, wo du stillsitzen musst.
Wo man sie an sich geschehen lassen muss, praktisch sich dienen lassen,
dass
das auch schwer ist.
Dass das der schwierigere Teil des Aktes ist. So habe auch ich immer erfahren. Das ist meine persönliche Einstellung dazu. Fußwaschung zu gehen mit einem Zweiten ist nie die Problemstelle, wo ich mich hinknien muss und dem anderen die Füße wasche. Meine Problemstelle ist immer, wo ich stillsitzen muss.
Mhm.
Mir geht es da wie dem Petrus.
Vor allem, wenn du nachher nicht die Füße waschen könntest, dessen, der dir die Füße wäscht. Stell dir vor, es wäre nur einseitig, so wie es hier war.
So haben wir es damals auch gemacht in der Runde und das war ein völlig eigenes Gefühl, was da kommt.
Mhm.
Und dann wird das Wort Jesu, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir, noch viel gewichtiger. Mhm. Was bedeutet das am Ende? Was bedeutet das?
Ich finde aber, da steckt hier noch mehr drin.
Ja.
Nämlich, dass Jesus ja auch sagt, wer gewaschen ist, bedarf nur noch die Füße.
Mhm.
Und ich glaube, er spielt da auch an darauf, dass sie schon eine Taufe erlebt haben und dass jetzt als Erneuerung ihres Bundes nur noch die Füße gewaschen werden müssen. Aber dass es trotzdem eine Erinnerung ist an diesen Bund in der Taufe. Also ich verstehe das Abendmahl auch immer so.
Es geht aber dann ums Abwaschen im Sinne der Taufe. Nicht? Es ist keine Wiederholung der Taufhandlung, aber eine Reminiszenz.
Eine Auffrischung.
Ja, genau, eine Reminiszenz, ein Nachdenken. Bei der Taufhandlung wiederum haben wir gar kein Problem. Nicht? Das ist völlig klar. Das ist das, was an uns geschieht, was Jesus an uns tut, dass er uns von unseren Sünden reinwäscht. Da haben wir kein Problem, das anzunehmen. Aber die ganz praktische Fußwaschung vermittelt uns dieses Problem noch mal sehr eindringlich, weil es uns praktisch in Erinnerung ruft, dass wir Empfangende sind, nicht Leistende. Kann man es oft genug sagen?
Nun.
Wir sind nicht Leistende. In der Fußwaschung kannst du ja auch das Gefühl haben, so jetzt tue ich einen Dienst. Na, das ist nicht der Punkt. Der kniet und den Dienst tut, das bist nicht du, das ist Jesus. Du bist der sitzt, an dem es geschieht.
Mhm. Und der es macht, ist ein Repräsentant, der das nachbildet.
Das heißt, wir haben plötzlich eine andere Wahrnehmung und jetzt verstehen wir auch, warum Jesus darauf besteht und sagt, Petrus, da musst du durch. Das musst du an dir geschehen lassen.
So wie die Erlösung auch ein Geschehen an mir ist, ein Geschenk, das ich annehmen muss.
Und jedes Mal, wenn wir die Füße waschen, sozusagen, erinnern wir uns daran, dass wir von Jesus alles empfangen haben und dass wir nichts dazu tun können. Ihr versteht mich, was ich meine.
Absolut. Wir brauchen Jesus auch nach der Taufe noch als der uns die Sünden vergibt.
Da müssen wir immer neu diese Erfahrung machen. Deshalb die Fußwaschung. Luise, bitte. Vers 12 bis 17.
Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut.
Danke. Also wenn hier in Vers 16 gesagt wird, nicht der Knecht ist nicht größer als sein Herr, so spielt Jesus schon auch auf dieses Problem an, das ja der Ausgang der Aktion war, nämlich dass keiner diesen Dienst tun wollte. Also in dem Sinn, wenn ich mich also in diese Situation begeben habe, dann ist das für euch auch keine große Kunst, euch in diese Situation zu begeben. Aber die große Lehre ist, dass wir wahrnehmen, dass, wenn uns die Füße gewaschen werden, an uns das Heil geschieht, für das wir nichts tun können.
Also ja, ich weiß nicht, ob du da noch drauf willst, aber in bis Vers 11 ist es so richtig und klar. Es ist Jesus, der uns die Füße wäscht. Und, und deswegen, wenn du jetzt fragen würdest, wie würden wir Fußwaschung sagen? Ich hätte am Anfang gesagt, so wie ein Pastor, der mir die Füße zum allerersten Mal gewaschen hat, überhaupt. Ich hatte meine erste Fußwaschung, dann hat er gebetet, das ist ja auch manchmal Praxis, man betet miteinander. Und er hat gebetet und in seinem Gebet so etwas erwähnt wie, lass den Martin jetzt daran denken, dass Jesus es ist, der ihm die Füße wäscht.
Genau.
Und das ist ein Gebet, das habe ich für mich aufgenommen und ich bete es immer so, dass die Person, der ich die Füße wasche, nicht mich sieht, sondern Jesus sieht. Was dann aber kommt, ist schon ein bisschen überraschend, dass Jesus dann sagt, wir sollen das auch untereinander machen. Und mich erinnert es immer an das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also irgendwie scheint dieses Beispiel Jesu eben auch völlig in den zwischenmenschlichen Bereich der Nachfolger hineinzugehen. Was Jesus da gemacht hat, ist nicht nur etwas, was zwischen Jesus und mir ist. Es muss auch zwischen mir und dir sein. Ich muss dem anderen vergeben können.
Das führt mich zu meiner abschließenden Frage, was den Fußwaschungskomplex hier angeht. Was rätst du einer Person, die sagt, ich kann am Abendmahl jetzt nicht teilnehmen, ich habe keine Zeit gehabt, mit diesem Bruder oder jener Schwester vorher zu reden, mit der ich mich eigentlich versöhnen wollte? Das Problem existiert, also das ist
nicht neu, ja.
Nicht,
gibt's immer wieder mal.
Gar nicht so selten.
Es gibt auch gar nicht so wenige Leute, die aus irgendwelchen Gründen dem Abendmahl fernbleiben. Ich habe jetzt keine Umfrage angestellt, was die Gründe sind, aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ich fühle mich unwürdig oder…
Genau.
Ja.
Also ich würde zu einer Person sagen, wenn es jetzt nicht die Versöhnungszeit gäbe, ja, mach trotzdem das Abendmahl und nimm den Geist der Versöhnung mit und geh, sobald du kannst, zu dieser Person hin und versöhne dich. Es ist ja eigentlich ein Unding zu sagen, wir versöhnen uns erst einmal im Vierteljahr.
Ja.
Also ich meine, Jesus ist völlig klar an der Bergpredigt, wenn dir es in den Sinn kommt, dann geh hin, lass dein Opfer liegen. Ne?
Ja. Also ja, wenn du schon zögerst. Du
darfst ja nicht meinen Gottesdienst besuchen, ohne dich zu versöhnen.
Genau, wenn du schon zögerst, dann müsstest du allsabbatlich auf den Gedanken kommen, dich mindestens zu versöhnen. Ja.
Also ich würde den Geist der Versöhnung, den sie da offensichtlich empfindet, ich müsste das machen, aufrechterhalten und sagen, behalte das und nimm das jetzt als eine Verpflichtung für dich, das auch zu leben. Nimm teil.
Und gerade wenn jemand sich so unwürdig fühlt, ist es ja die Eintrittskarte auch zum Himmel, ja, dass ich wirklich erkenne, wie erlösungsbedürftig ich bin. Und dann ist ja eigentlich ein guter Moment auch zu sagen, ich erneuere meinen Bund.
Herr, sei mir Sünder gnädig, nicht?
Und das hat dann auch Auswirkungen auf den zwischenmenschlichen Bereich.
Ja. Genau, gerade dann will man noch diese symbolische Handlung haben, dass Jesus einem die Füße wäscht, dass Jesus einen berührt und man dadurch auch selbst berührt wird, um richtig zu handeln oder dem anderen auch was wiederzugeben.
Nehmen wir noch drei Verse hier, und zwar die Verse 18 bis 20. Martin, darf ich dich bitten?
Das sage ich nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden. Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich es euch, ehe es ist geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
Gut, bis daher. Die Bezeichnung des Verräters. In einem interessanten Zusammenhang. Ich sage es euch jetzt, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Dass ich es bin. Was heißt das?
Na, sie kommen ja nachher in Zweifel, ob Jesus das wirklich so vorhergesehen hat oder ob er jetzt einfach nur scheitert. Und die Erinnerung an diesen Moment, dass er das so vorhergesehen hat, könnte ihnen eigentlich helfen und ihren Glauben stärken, dass Jesus nicht überrascht worden ist.
Also in dem Augenblick, wo der ganze Tumult in ihrem Kopf sich legt und sie wieder klar denken können, könnten sie drauf kommen, nicht? Eigentlich hat er es ja vorher schon gesagt. Es hat ihn ja nicht überrascht.
Und das zeigt seine ungeheure Souveränität in dieser ganzen Situation.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut im Griechischen. Ich war mir nicht ganz sicher, aber es ist meistens so bei Johannes.
Kai ego emi.
Meistens ist das so. Ja, nicht einmal nicht das Kai. Es steht einfach nur das ego emi. Ich bin.
Ja.
Ich meine einfach nochmal diese Versicherung, selbst wenn es passiert, Jesus wird ans Kreuz gehen, vergesst nicht, ich bin. Mhm. Und das bedeutet, sie denken zurück an 2. Mose 3, 14, Kapitel 6. Jahwe sagt, ich bin. Das ist der Gottesanspruch Jesu. Mhm. Auch wenn ich ans Kreuz gehe, ich bin.
Ja. Das zerreißt einem schon den Kopf, wenn man das überlegt.
Und diese ganzen Ich-Bin-Aussagen, ich bin das Leben, ich bin der Auferstehung. Also wenn du an das denkst, Jesus geht ans Kreuz, er ist das Leben und er stirbt. Er ist die Auferstehung und er stirbt. Ja, das ist.
Und ich soll trotzdem glauben, dass ich bin.
Und ich werde auferstehen.
Ja.
Und als Jesus das sagt, weiß nicht, ob wir das noch lesen, Vers 21, dass er betrübt wird, auch im Geiste. Es macht ihn dann auch traurig, das sagen zu müssen. Und gleichzeitig Vers 3 haben wir schon gelesen, dass er dieses Bewusstsein hat, dass der Vater alles in seine Hände gegeben hat, dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Das gab ihm dann die Kraft auch für diese Stunde und diese bitteren Momente auch, wenn er dem Judas die Füße wäscht und das eben auch weiß, was jetzt passiert.
Und die Betrübnis sich eigentlich um den Judas dreht, dass er den Weg verlässt, nicht, dass er den Weg verlässt. Das ist die Tragödie hier. Jesus in seiner Stunde, wo er eigentlich über sich und seine Probleme, die er gleich kriegt, nachdenken könnte, denkt daran, was aus den anderen wird. Er denkt an Petrus, denkt an Judas. Gut, laut Programm unserer Lektionautoren verlassen wir hier jetzt den Text aus dem 13. Kapitel und gehen hinein in das 14. Kapitel und sind immer noch am selben Abend. Also da sind zwei Sachen, da ist das Liebesgebot, das angekündigt wird noch, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, und dass er dem Petrus noch sagt, dass er ihn verleugnen wird. Das steht jetzt noch da und dann kommt eine Rede Jesu, das ist eine Art Abschiedsrede, die er an seine Jünger richtet und die beginnt jetzt in Kapitel 14. Wir stellen uns vor die Szene, wir sind eben in dieser Abendmahlszene. Das Abendmahl selber wird ja hier nicht geschildert. Das Abendmahl selber ist nur angedeutet, nicht? Die Fußwaschung wird stark herausgehoben, das Abendmahl selber und die Theologie des Abendmahls, die kommt bei Johannes schon im 6. Kapitel vor, nicht? Wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, mein Brot und so weiter. Ich bin das Brot des Lebens. Dort wird das alles schon abgehandelt. Jetzt hier 14,1 beginnt seine Rede, seine Abschiedsrede mit den Jüngern. Euer Herz erschrecke nicht. Wen habe ich gerade gebeten? Du bist, glaube ich, Christian.
Ja. Ja?
Kannst du mir mal lesen bis zum Vers 8?
Okay.
Oder Vers 7?
Vers 7.
Ja.
Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kenntet, so kennet ihr auch meinen Vater. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Schwerwiegende Worte, wie ich empfinde. Und eigentlich eine klassische Thomas-Aktion. Nicht? Also er bringt die Diskussion auf den Punkt und sagt, was redest du? Nicht? Wie sollen wir diesen Weg wissen? Wovon redest du? Sagt er, nicht Jesus. Das ist ein Aufschrei des Thomas, der ihn ja sehr lieb hat. Nicht? Könnt ihr euch erinnern, als Jesus sagte, lasst uns hingehen und den Lazarus aufwecken. Und das ist aber gleich ein paar Kilometer neben Jerusalem, wie der Thomas reagiert und sagt,
wir gehen mit.
In das gehen wir mit.
Und wir sterben jetzt.
Sterben wir mit ihm. Das war so sein Gefühl, das er hatte. Und er ist mitgegangen. Aber er war ein ewig Ringender. Er hat sich nicht leicht getan. Gut.
Ich finde es interessant, dass Jesus hier einerseits das Ziel natürlich beschreibt, diese Wohnungen, aber auch der Weg. Also der Weg und Ziel sind identisch, nämlich er. Er ist gleichzeitig das Weg, der Weg und das Ziel.
Ja, er zitiert hier die Psalmen, nicht Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Und von denen redet er hier. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und er würde sie auch noch bereiten. Im Prinzip spricht er hier davon, dass er wiederkommen wird. Er wird uns nach Hause holen. Das ist eine Art Heimholungsaktion. In der Wiederkunft Jesu. Auch das sagt er ihnen angesichts des nahenden Todes. Im Prinzip hätten sie, ich sage natürlich das ohne falschen Stolz, weil ich weiß, wären wir an der Stelle der Jünger gewesen, wäre es uns auch so gegangen. Ich glaube nicht, dass wir besser sind als die Jünger. Aber er, in dieser Situation, hätten sie auf das gehört, was er gesagt hat, wie viel Anspielung da drinnen ist und wie viel Ermutigung, hätten sie ihn auf dem Weg zum Kreuz anders begleiten können. Aber anscheinend ist das in der Schwachheit des Menschen, die uns ja alle betrifft, nicht möglich. Und das ist das Furchtbare, dass Jesus im Prinzip auf diesem Weg eigentlich ganz allein ist. Weil die, die seine Freunde sind, nicht verstehen, wo er durch muss. Das ist die Tragödie, die da immer durchschwingt.
Wir wissen nicht, wo du hingehst, sagt er.
Ja, wir wissen nicht, wo du hingehst und eigentlich verstehen wir gar nichts mehr. Er tröstet sie mit der Wiederkunft und dass sie alle einmal beisammen sein werden. Ich will, dass ihr seid, wo ich bin. Und sie begreifen gar nicht, warum sie diesen Trost jetzt brauchen. Obwohl Thomas gesagt hat, lasst uns mit ihm sterben. Also es ist eine sehr verwirrte, ein sehr verwirrter geistiger Zustand bei den Jüngern, finde ich.
Ich stimme mir dazu. Ist auch völlig verständlich.
Ja, ja.
Ich meine, hey, sie sind in Jerusalem, es geht runter und drüber.
Ja.
Sie wissen gar nicht wirklich, was jetzt passiert alles. Und wenn er da so redet, wie, ich meine, das ist der Anfang dieser langen Rede.
Ja.
Müssen Sie sich schon fragen, was will Jesus eigentlich? Ist das jetzt bald das Ende oder was passiert? Er redet vom Weggehen, aber das sind alles Texte, die hoffentlich noch kommen.
Es ist auch für mich so, hier wird auch ja geredet von dem Jünger, den Jesus lieb hat, nicht? Der an seiner Brust liegt, wird vorher beschrieben.
Kapitel 13.
Nicht? Ja. Und das ist Johannes, wie wir wissen. Offensichtlich ist Johannes der da am meisten bereit ist, das aufzunehmen, denn er ist ja auch der Einzige, der uns diese Sachen hier schildert. Bei den Synoptikern fehlt das ja. Und er bringt uns da auf Gedanken im Zusammenhang mit dem Wirken Jesu am Ende seiner irdischen Zeit hier, die in den anderen Evangelien tatsächlich so nicht vorhanden sind. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben bedeutet nun, was, wenn ihr das jemandem erklären wollt? Wie würdet ihr das auslegen wollen? Von welchen Inhalten ist hier die Rede? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ja, Wahrheit ist ja normalerweise so ein bisschen philosophischer Begriff. wo man sagt, naja, da geht's um irgendwelche sachlichen, um sachlich richtig und falsch. Ein Richter im Gericht muss herausfinden, ist jemand schuldig, ist er berechtigt schuldig, hat er die Tat wirklich begangen oder nicht. Und Jesus bezieht hier die Wahrheit auf sich selbst und auf sein Kommen, letztlich auf seinen ganzen Auftrag, auf die Offenbarung auch, die er mit sich bringt. Und das ist schon nochmal, sag ich mal, ein anderer Aspekt oder eine ganz andere Richtung von Wahrheit irgendwo.
Es ist politisch heute nicht korrekt, auf jeden Fall, was er hier sagt, dieser Ausschließlichkeitsanspruch.
Er wird es noch zu Pilatus sagen. Mhm. Wer es der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.
Ja. Und was ist die Wahrheit? Dann geht Pilatus
genau,
los. Ja, also es ist schon auch damals ein unmöglicher Anspruch gewesen, ja vielleicht im Rom. Aber es ist heute immer noch eine Herausforderung und ein wichtiger Text, weil ja manche Leute auch denken, Jesus kann man irgendwo ergänzend noch in sein Leben hineinnehmen, ohne dass das andere Sachen ausschließt. Aber er ist eben nicht kompatibel mit anderen Erlösungsmodellen oder anderen Göttern oder säkularen Göttern oder was auch immer.
Ja, bei Weg geht es ja auch um die Frage immer, Weg wohin? Also ein Weg hat ja auch ein Ziel. Du hast vorher vom Ziel gesprochen, Luise. Was ist das Ziel? Und mir scheint schon, es ist nicht so sehr das Vaters Hause, sondern es ist der Vater selber. Wer ist der Weg zum Vater? Mhm. Wer ist der Weg, der uns zurückbringt zu Gott? Und Jesus sagt, ich bin es.
Und niemand kommt zum Vater als durch mich.
Und damit ist irgendwie so auch wieder dieser Ausschließlichkeitsanspruch, die einzige Brücke zum Vater ist Jesus Christus.
Und das Leben bringt dann zugleich noch diesen Gedanken des ewigen Lebens hinein, weil Jesus tatsächlich Lebensgeber auch ist. Nicht nur jemand, der selber aufersteht, sondern der auch anderen das Leben dann wiedergeben kann.
Du, Christian, sprichst von Philosophie. Jesus sagt, niemand kommt zu mir, es ziehe ihn denn der Vater. Habt ihr das noch im Ohr?
Kapitel 6, 44.
Das war unsere Diskussion beim vorigen Gespräch. Niemand kommt zu mir, außer der Vater zieht ihn. Und jetzt sagt er, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ist das eine Katze, die sich in den Schwanz beißt? Ist das ein Circulus Vitiosus oder was ist das? Und ist das die Stelle, wo das beginnt, was wir Glauben nennen? Und entzieht sich das deshalb der Philosophie, weil es gar nicht ihre Regeln beachtet.
Aber wenn alle drei Personen der Gottheit gleichermaßen daran wirken, dass wir errettet werden, dann ist es für mich als Mensch tatsächlich oft auch ein bisschen austauschbar oder nicht immer unterscheidbar, ob jetzt der Heilige Geist mich zu Jesus zieht oder Jesus mich zum Heiligen Geist zieht oder der Vater zum Sohn, weil sie alle einfach so einig sind in diesem Ziel, Menschen zu erretten?
Ja, wir wollen da so gerne genau wissen, okay, wer ist es jetzt und zu welchem Anteil und wie viel Prozent?
Ja, ja.
Und ich finde es immer interessant, dass Jesus dann das so ausdrückt, dass der Vater zu Jesus zieht, Jesus zieht zum Vater und dann lesen wir nachher, der Geist bringt zu Jesus und zum Vater. Also wenn du von diesen drei Personen Gottes sprichst, dann ist es immer so, dass jemand zu jemand anders hinzieht, nicht einfach nur zu sich selbst. Und das zeigt auch ein bisschen diese Gegenseitigkeit und die Liebe, die da eigentlich unterschwellig das Ganze hält. Man zieht zu jemand anders hin.
Ich meine, es gibt es auch, dass Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, will ich alle zu mir ziehen. Ja, gibt es auch, aber auf jeden Fall unterstützen sie sich gegenseitig und bauen sich gegenseitig auf, dass wir sie alle anbeten. Ja.
Und am Ende merkt man, im Grunde genommen kann ich jetzt hier nicht die philosophische Unterscheidungsfrage stellen. Und das ist das, was uns ja klar sein muss, auch in Bezug auf Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, dass tatsächlich hier etwas zusammenhält, was wir gern unterscheiden wollen.
Er spricht ja hier natürlich auch in einer Zeit, wo Juden den Vater angebetet haben, aber den Sohn nicht anerkannt haben. Mhm. Und da ist es dann auch nochmal ein Gedanke, dass Jesus als der Messias, als die Erfüllung gesehen werden muss, um wirklich die Erlösung zu bekommen, um alles an Anspruch
und
zu nehmen.
Und Jesus ist eben der die Voraussetzung überhaupt erstmal schafft, dass der Vater oder der Heilige Geist einziehen kann. Denn wenn Jesus den Weg nicht zu Ende gegangen wäre, dann wäre diese Erlösung hätte nicht verwirklicht werden können. Mhm. Von daher ist eben er auch der Weg. Darum ist er erstmal die Voraussetzung.
Kann ich sagen, das Ganze ist größer, als wir es verstehen können?
Es ist immer größer, Heinz.
Es ist größer.
Nein, wenn du es begreifen kannst, dann hast du Gott verniedlicht.
Ja, genau, das ist der Punkt. Darauf will ich hinaus. Es ist größer, als wir es begreifen können. Wir können die einzelnen Aussagen annehmen und können sagen, okay, das stimmt auf jeden Fall. Jesus hat das gesagt. Das stimmt auf jeden Fall. Jesus hat das gesagt. Aber was das bedeutet im Hintergrund, für mich zeugt es einfach von der Größe, von der Liebe, von der Allmacht Gottes und dass er, wenn er sich vornimmt, uns zu erlösen, das auch wirklich tun kann mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Das ist das, was für mich am Ende rauskommt. Mhm. Und ich bezeichne mich nicht als einen großen Sachverständigen, der jetzt in die Persönlichkeit Gottes eindringen kann. Ein Thema, das übrigens die Jünger auch beschäftigt, das ist, sind jetzt die nächsten Verse, nicht? Jesus sagt ja, wie du gelesen hast, wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Von jetzt an aber kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und jetzt kommt der Philippus, kein Zweifler. Er hat ja nicht den Ruf eines Zweiflers, aber es könnte auch von Thomas stammen, nicht? Und der Philippus spricht zu ihm. Machst du das, Luise?
Ja. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du erkennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen.
Ja, und noch den nächsten.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater.
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Da habt ihr wieder diese Überblendung von beiden. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Da gibt's noch die Texte, wo übersetzt wird, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen. Und das ist auch bezeugt in den griechischen Handschriften, das gibt's auch. Gut, wer mich kennt, der kennt den Vater. Ich erinnere in dem Zusammenhang an die Einleitung des Johannesevangeliums, wenn ich kurz darauf verweisen darf, Kapitel 1, Vers 18. Da stellt Johannes das schon fest.
Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt.
Also, dass Jesus sozusagen die Offenbarung der Wesenheit Gottes, des Vaters ist, das ist im Johannesevangelium ganz klar. Es ist sogar einer der Gründe, warum Jesus kommt. Nicht, wenn wir sagen, Jesus kommt, um für uns zu sterben, uns zu erlösen. Das ist der eine Auftrag. Der andere Auftrag ist, dass er Gott offenbart. Und darauf bezieht er sich jetzt hier im Gespräch mit Philippus ganz extrem.
Ich finde das auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch für uns heute, weil wir auch leicht oder Menschen auch leicht dazu tendieren, vielleicht zu unterscheiden. Der menschliche Jesus aus dem Evangelium, mit dem können Sie noch was anfangen. Aber wenn man dann die Gesamtbibel nimmt mit dem Alten Testament und so, dann wird es eben schwieriger oder dann denkt man, da ist doch eine Differenz da. Aber Jesus will im Prinzip sagen, zwischen Gott und Vater, da passt kein Blatt Papier, dazwischen.
Genau, passt nichts dazwischen.
Das ist eins. Und von daher, wenn wir Jesus in den Evangelien sehen, dürfen wir auch den Vater daran sehen. Und nicht, dass wir sagen, nee, der Vater, das ist jetzt was ganz anderes, sondern wir dürfen auch den Vater daran sehen. Das ist also unheimlich gute Botschaft, finde ich.
Und Christus auch im Alten Testament sehen, als
auch
wenn
das,
die Gottheit dort wirkt oder der Engel des Herrn oder wie auch immer, dass er dort nicht noch geschlafen hat und dann in Bethlehem erst aufgewacht ist und dann ein ganz neues Gottesbild aufzeigt, sondern dass das alles zusammengehört.
Ich meine, Jesus selbst sagt das ja auch so, wenn er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also wir fokussieren das sehr stark auf Jesus, nicht? Aber es muss uns bewusst sein, dass alles entspringt sozusagen der Liebe Gottes, die diesen Plan zur Erlösung des Menschen vorlegt und die gesamte Gottheit sozusagen zusammenwirkt, um diesen Plan zur Erfüllung zu bringen. Es ist nicht in Ordnung, einen Unterschied zu sehen zwischen dem Charakter Jesu und dem Charakter des Vaters. Nicht? Das ist, was uns hier vermittelt wird. Gut. Schlussrunde. Vielleicht geht das, ich probiere das jetzt mal. Was bedeutet wenn du das liest, für dich dieses Wort? Was nimmst du für dich? Wo trifft es dich in deiner Existenz?
Da waren jetzt viele Dinge, weil wir auch verschiedenste Sachen besprochen haben. Also einmal vielleicht dieses dienen können, dass wahre Größe eben auch im Dienst besteht. Das ist was ganz Praktisches, was man aus dem 13. Kapitel mitnehmen kann. Und im 14. finde ich diese Wiederkunftshoffnung auch sehr schön, dass da so, ja, Jesus auch nicht untätig ist, sondern auch eine Stätte vorbereitet.
So richtig für uns sorgt.
Eigentlich wie der Bräutigam die Braut heimholt und jetzt gerade was vorbereitet.
Ja, ich finde es wichtig, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Das ist so ein Satz, der mir immer sehr eingeht und auch den ich mir immer wieder sage. Also wenn Jesus so heruntergekommen ist von der Herrlichkeit, vom Himmel auf die Erde und gedient hat, dann soll ich nicht jemand sein, der selbst dem anderen nur dienen soll und der sich selbst nicht die Finger schmutzig macht. Mhm, sondern es ist gut, wenn wir uns als Christen auch die Finger schmutzig machen in dieser Welt. Ja. Und das ist der Auftrag. Das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat.
Für mich ist dieses Beispiel wichtig in Vers 15. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das trifft mich nicht nur jetzt bei der Fußwaschung, sondern das betrifft mich im Charakter Jesu, den er hier darstellt. Wir sind Nachfolger Jesu auch in seinem Charakter. Deswegen kommen da in der Mitte zwei Verse, die eigentlich nicht in der Lektion jetzt erwähnt werden, aber dieses neue Gebot, was Jesus gibt. Wie ich euch geliebt habe, so liebt euch untereinander. Und Johannes 14, was wir gelesen haben, ist auch nur der Auftakt zu etwas, was später auch noch kommt, wo es erneut um das geht, dass die Jünger eigentlich ein Stück weit den Charakter oder ganz den Charakter Jesu personifizieren, um anderen Menschen zu begegnen, als wer dich sieht, der sieht Jesus Christus.
Wer mich sieht, den Vater, ist auch auf uns zu münzen. Ja.
Und daraus verstehe ich, Jesus ist von Anfang an jemand, der diese, wie soll man es nennen, diese soziale Komponente, die Komponente des Anderen, des Gegenübers, immer im Fokus hat. Und das möchte ich auch in meinem Leben haben. Mhm. Noch mehr.
Ich tendiere auch in diese Richtung. Ich habe das Wort, das mich immer sehr beschäftigt, emotional, ist dieses, wie er geliebt hatte die Seinen, liebte er sie bis ans Ende. Und das Ende ist aber eben nicht so zu verstehen, dass es dann aufhört, sondern ja, bis zum Äußersten, bis er das Ziel erreicht hat. Und das bedeutet natürlich auch nicht ein Ende der Liebe Gottes in einem terminalen Sinn oder so. Und Johannes schafft das in seinem Bericht, dass er die Dinge so darstellt, dass wir einen Einblick kriegen in die Tiefe und in die Stärke der Liebe Gottes, wie unüberwindlich sie ist und wie abgrundtief diese Liebe Gottes ist, nicht vorstellbar für uns. Am ehesten, wenn wir versuchen es zu verstehen, ist sie dort begreiflich, wenn wir an die Liebe denken, die wir zu Menschen haben, die uns so am Herzen liegen, dass wir nicht anders können, als an ihrem Wohl interessiert zu sein. Da drückt sich das nochmal für uns aus. Aber dass er das alles getan hat und wie es auch hier geschildert wird und wie er da allein ist, teilweise traurig ist, wie er sich nicht helfen kann, jetzt sozial in dieser Einsamkeit nicht und nur an dem festhält, dass er im Glauben an mit seinem Vater verbunden ist. Das sind die Stellen, die mir am stärksten berühren. Das geht auch so weiter noch, bis zum Ende des Kapitels. Luise, sei so lieb. Mach ein Ende.
Beten wir noch zusammen. Lieber Vater im Himmel, deine Liebe ist überwältigend groß. Und in der Bibel finden wir so viele Anhaltspunkte dafür und so viele Begegnungen. Und vor allen Dingen hast du dich durch das Leben von Jesus auch so uns gezeigt, dass wir es noch viel besser verstehen können. Lass uns diese Liebe in uns aufnehmen und lass uns selbst auch Repräsentanten werden, die von dieser Liebe geprägt in dieser Welt auch etwas über dich sichtbar machen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.